Ich möchte gerne über Familie Gottes heute mit uns nachdenken, über Gemeinde. Und zwar in zwei Richtungen, genau. Familie Gottes, zum einen biologische Familie, zum anderen geistliche Familie. Das sind so die beiden Dimensionen, die wir heute so ein Stück weit behandeln werden. Und genau, habe da auch ein paar Bilder und ein paar Texte dazu mitgebracht. Bevor wir in so einen Bibeltext starten, möchte ich gerne mal so assoziativ euch ein paar Bilder zeigen und mit euch darüber nachdenken, was Gemeinde eigentlich ist. Also das, was wir hier versuchen zu sein. So, ja, was ist eigentlich Gemeinde? Ist Gemeinde ein Fitnessstudio? Ein geistliches Fitnessstudio, ja? Wir gehen einmal die Woche trainieren, Bibeltexte und fromme Sachen und sind dann ein bisschen geistlicher und frommer unterwegs. Oder ist Gemeinde ein Theater? Ja, wir ziehen uns schick an. Vorne gibt's eine Bühnenshow. Jeder spielt so seine Rolle. Manchmal setzt man Masken auf. Und das ist Gemeinde? Oder ist Gemeinde so ein Krankenhaus? Ja, wir sind alle so ein bisschen krank und kaputt. Und wir haben einen großen Arzt, der kümmert sich um uns und um unsere Anliegen. Wir bringen ihm das. Oder ist Gemeinde so ein Selbstbedienungsladen? Jeder nimmt sich raus, was er kriegen kann. Beim Potluck am ersten Buffet und den Teller voll? Nein. Aber manchmal fühlt sich das vielleicht auch so an. Dass, genau. Oder ist Gemeinde ein Schlachtfeld? Ja, wir bewaffnen uns mit guten Bibeltexten. Und wenn dann im Bibelkreis aus der Deckung kommt, dann schießen wir. Und dann geht der Kampf los und manchmal kämpfen wir tatsächlich auch in Gemeinden eine ganze Menge. Oder ist Gemeinde so ein Museum? Wir ziehen uns an wie im letzten Jahrhundert, wir singen Lieder aus dem vorletzten Jahrhundert und reden über Dinge von vor ein paar tausend Jahren und wir gucken uns so alte archaische Dinge an und bewundern sie irgendwie auch, aber es hat eigentlich nichts mehr mit dem Leben zu tun. Oder ist Gemeinde wie so ein Garten? Ja, wir müssen alle zusammen was anbauen. Wir gehen aufs Feld und pflügen und säen. Und wenn wir Glück haben, kommen da auch ein paar Früchte oder schöne Salate bei rum. Schön wäre es, wenn es ein Teamsport ist. Ist es, ja, viel harte Arbeit und manchmal auch ernte ich ein Radieschen oder eine Himbeere. Oder ist Gemeinde eben eine Familie? Da gibt es einen schrägen Onkel, manchmal ein unerzogenes Nichte oder Neffen dabei. Aber irgendwie gehören wir alle zusammen, wir halten uns aus und wir sind Familie durch alle Generationen hindurch. Und ich habe es ja schon vorweggenommen, mir gefällt das Bild von der, die alle Bilder haben irgendwie was, leider ist es manchmal so, aber das Bild von der Familie ist ja auch ein biblisches Bild, was mir gut gefällt und was ich ein bisschen ausbauen möchte. Ja? Gemeinde als Familie, wir halten zusammen, wir sind unterschiedlich, ja, wir sind aus den unterschiedlichen Generationen, aber Gott hat uns zusammengestellt und es lohnt sich, da rein zu investieren und auch zusammenzuhalten. Nun ist es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Familie ist ja wahrscheinlich die Ansammlung von Menschen, die euer Leben so viel prägt wie keine andere. Also wir sind ganz stark auch so das Resultat von dem, was in der Familie mit uns passiert ist, früher und auch letztlich das ganze Leben lang. Und oft ist Familie auch das Wertvollste, weil Familie, das löst bei vielen ganz positive Empfindungen aus, weil Familie prägt und sich liebt und zusammenhält, sich unterstützt und man hat ganz viel mitbekommen von seiner Familie, von seinen Eltern. Auf der anderen Seite ist Familie oft auch der Ort, an dem man die schlimmsten Verletzungen, die größten Traumata und die größten Probleme erlebt und mitbekommen hat. Und irgendwie ist Familie beides, ja? Familie hat so unendlich großes Potenzial und hat was zu bieten, aber Familie ist manchmal auch ein Ort, wo wir unser Leben lang uns daran abarbeiten, bei dem, was uns da vielleicht passiert ist. Und ich habe da gerade eine Person vor Augen, die jetzt schon 70 ist, ist ausgebildeter Psychotherapeut, aber ringt immer noch damit, dass die Mutter ihn früher scheinbar nicht so sehr geliebt hat wie das Geschwisterkind. Und da helfen auch alle Ausbildungen und alle Weisheit nichts. Dieses Loch im Herzen ist nicht zu stillen. Familie, wie gehen wir damit um? Ich möchte euch was von meiner Familie erzählen. Jede Familie hat ja auch so ihre Familiengeheimnisse. Ich erzähle euch jetzt eins von meiner. Bitte nicht weitersagen. Und zwar geht es da um meine Oma, die vor einiger Zeit gestorben ist. Und als sie gestorben ist, hat mein Vater so ein Stück weit alles durchsortiert, was da so in den Schränken und am Dachboden war. Und da kam doch tatsächlich so ein braunes, kleines DIN A5-Heft zutage mit so einem Nazi-Adler und ein Hakenkreuz drauf zum Vorschein. Und da haben wir dann reingeschaut und das war der Aria-Nachweis meiner Oma. Also Zeit des Nationalsozialismus musste sie halt ihren Arier-Nachweis erbringen. Und meine Oma war da sehr gewissenhaft. Ihr seht gleich ihre Handschrift. Ich habe euch eine Seite daraus mal kopiert oder abfotografiert. Und sie ist dann in die Kirchenämter gegangen, hat in die Kirchenbücher geschaut, damit man eben nachvollziehen konnte, wer da wann wo geboren ist. Und das ist ein bis teilweise 1700 irgendwann hat sie es zurückrecherchiert. Also ist ein spannendes Ding. Stammbaum wird ja immer größer nach oben. Und da hat sie nicht alle Linien so weit zurückrecherchiert, aber zumindest eine und auch noch ein paar andere. Und ich war so gespannt, ja, zu sehen, wo ich herkomme. Weil da stand der Beruf immer noch dabei und wo die gewohnt haben und wo die alle herkommen. Und ich habe jetzt gehofft, wenn ich in meinen Stammbaum schaue, dann finde ich da Könige und berühmte Persönlichkeiten und Nobelpreisträger und so richtig Leute und Dinge, auf die ich stolz sein kann. Aber als ich dann meinen Stammbaum da so durchgelesen habe, das war sehr ernüchternd. Ich komme aus einer Familie, wo, waren alles Bauern und Bergarbeiter und ein Gefängnisaufseher war da mal bei, aber das war alles nichts Besonderes. Häusler, ich wusste nicht, was ein Häusler ist, hab das mal gegoogelt. Häusler sind Kleinstbauern, die als Selbstversorger auf ihrem kleinen Grundstück leben. Und davon habe ich so einige in meiner Verwandtschaft. Ja. Aber, und jetzt zeige ich euch noch was, hier ist eine Seite aus diesem Buch und hier seht ihr, dass einer meiner Vorfahren, der 1867 geboren wurde, den klangvollen Namen Karl Friedrich Schwein hatte. Ja? Der kommt hier aus Ostwestfalen und warum hieß der Typ Schwein, ist jetzt nicht so der schönste Name und meine Oma hat das mal erzählt gehabt. Ein Teil meiner Vorfahren sind Schweinebauern aus Ostwestfalen, also Bielefeld, da oben die Kante. Und das war noch die Zeit, wo so Nachnamen, die gab es gar nicht so richtig. Und das waren halt die Schweinebauern. Und irgendwann hießen sie dann Schwein. Und das hießen sie über Generationen. Also man kann das noch ein paar Generationen zurückverfolgen. Ja, da gab es den Theodor Schwein und wie die alle hießen. Und das war dann der Karl Friedrich Schwein. Und der Karl Friedrich Schwein, der hat geheiratet die Lydia Mölken. Und zwar dann, da war er schon Bergmann. Das hat er, genau, die hat er die geheiratet. Aber wenn ihr seht, als er die Ehe schließt, da heißt er Karl Friedrich nicht mehr Schwein, sondern Flachmeier. Er ist Bergmann, habe ich ja schon gesagt. Und er muss sich umbenannt haben. Der wollte kein Schwein mehr sein. Ja? Und das, ich meine, wenn ich mich schon umbenenne, hätte ich mir bestimmt was Besseres rausgesucht als Flachmeier. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Aber dann war er eben kein Schwein mehr, sondern ein Flachmeier. Und warum erzähle ich das? Warum zeige ich das? Ich glaube, das ist hat eine symbolische Dimension, das Ganze. Wir haben alle unsere Familiengeschichten. Manchmal gibt es ja so Leichen im Keller oder Dinge, die unter den Teppich gekehrt wurden. Wir haben alle so unsere Schweinereien, wenn man so in die Vergangenheit schaut und vielleicht sogar im eigenen Leben. Und die Frage ist, wie gehen wir als Familie mit solchen Schweinereien um? Wie gehen wir damit um, wenn Familie, Gemeinde auch mal schiefläuft? Wenn da Wunden und Verletzungen geschlagen werden? Wenn das, was wir uns so schön erträumen als lachende Familie, manchmal viel Weinen und Zähneklappern beinhaltet. Und da möchte ich gerne mit uns in die Bibel schauen und einen Gedanken nochmal vorwegnehmen. Familie ist scheinbar auch in der Bibel sehr, sehr wichtig. Wir lesen in zwei von vier Evangelien den Stammbaum von Jesus. Ja, ein sehr langer Stammbaum, da werden Generationen zurück, die Namen verfolgt. Da gibt es dann Könige und Feldherren und ganz berühmte Leute. Kann ich nicht mithalten, aber ist auch okay. Aber wenn wir in die Stammbäume mal genau reinschauen, dann wisst ihr, im Stammbaum von Jesus, da stecken auch so einige Schweinereien verborgen. Ja, da gibt es Prostituierte und Alkoholiker und Mörder und so allerhand. Und die stehen da auch drin. Und auch selbst die Heilsfamilie, die musste auch mit allerhand Schwierigkeiten umgehen lernen. Ein Bibeltext, der auch auf Familie und auf den Stammbaum anspielt. Und zwar ist das Offenbarung 5. Wir sind jetzt ganz am Ende in der Bibel. Und da wird eine Szene im Thronsaal Gottes beschrieben. Wir gehen jetzt nicht auf alles ein, aber Gott sitzt im Thron, 24 Älteste und vier lebendige Wesen und tausende von Engeln. Da ist richtig was los und da gibt es ja ein tragisches Moment. Denn zu Rechten Gottes ist ja ein Platz frei und auf dem Platz liegt auch so eine Schriftrolle und es gibt keinen, der würdig wäre, neben Gott Platz zu nehmen und diese Schriftrolle zu öffnen. Und es entsteht Trauer im Himmel und die ist so ergreifend und kollektiv, dass Johannes sich damit einreiht und anfängt zu weinen. Und dann kommt einer von den Ältesten und spricht zum Johannes, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Das finde ich spannend. Da wird davon geredet, geht leider wieder nicht, kannst du einmal wieder anstellen? Da, sehr gut. Da wird davon geredet, dass es doch jemanden gibt, der würdig ist, zu Gottes rechten Platz zu nehmen. Wir wissen, wer das ist. Jesus. Aber da wird der Name von Jesus nicht genannt, sondern es wird verwiesen auf die Vorfahren. Wurzel Davids, der Löwe aus dem Stamm Juda. David und Juda, das sind ja zwei Leute, auf die man richtig stolz sein kann, Vorfahren. Und so wird auf Jesus hin verwiesen. Und da frage ich mich, wie ist denn das mit Juda? Was war das denn für ein Typ, dass der so toll war, dass sie selbst im Himmel noch über ihn lobend Worte verlieren? Muss ein richtig cooler Typ gewesen sein. Löwe aus dem Stamm Juda, so als Chiffre für Jesus. Da muss der Juda ja wirklich so ein Löwe gewesen sein. Ein cooler Typ. Aber lass uns mal, und die Bibelkenner unter euch, die wissen jetzt schon, wo es hingeht, mal schauen, was das denn mit diesem Juda auf sich hatte. War der Juda wirklich ein Löwe oder vielleicht doch eher ein Schwein? Und wir kämpfen hier mit meiner Tastatur. Schade, schade. Könnt ihr das nochmal ein weitermachen, bitte? Da. Oh. Juda. Wer ist dieser Juda? Und für Leute, die mit der Bibel nicht so viel zu tun haben, lest es heute Nachmittag mal nach. Ich werde da recht schnell durch so eine sehr komplexe Geschichte gehen. Das ist tatsächlich ein bisschen konfus, aber wir schaffen das. Juda war einer von 12 Söhnen eines Mannes, der Jakob oder Israel, das war so sein Kampfname, hieß. Und dieser Jakob hatte diese 12 Söhne und noch ein paar Töchter von 4 verschiedenen Frauen. Da merkt man schon, in dieser Familie, da war einiges schief. Eine Frau reicht. Reicht vollkommen. Und er hatte 4 davon. Und das hat Chaos produziert. Denn nicht nur die Frauen untereinander, sondern die Kinder untereinander, die hatten so einige Probleme. Also es war eine hochdysfunktionale Familie. Und in dieser hochdysfunktionalen Familie gab es einen Lieblingssohn von Jakob, das war der Josef. Der wurde von allen anderen gehasst. Gehasst bis aufs Blut, also wirklich übel. Und es gibt eine Situation, wo die Brüder von Josef ihn, weil sie weit weg von zu Hause sind, verprügeln. Die rächen sich mal so richtig für all das, was sie ihm schon immer mal antun wollten. Schmeißen ihn in so ein Loch im Boden, in so eine Zisterne und wollen ihn da verrecken lassen. Ja, merken, wow, in was für einer Familie sind wir da gelandet. Und da taucht Juda auf einmal auf, an dieser Situation, wo die an der Kante von diesem Loch stehen, wo der halbtot geprügelte Bruder liegt. Und der hat eine Idee. Da sagte Juda zu seinen Brüdern, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, lasst ihn uns an die Ismaeliter verkaufen. Was hat er vor? Der Mann möchte gerne seinen Bruder, sein Eigenfleisch und Blut, an die Sklavenhalter, die Ismaeliter verkaufen. Das ist ein bisschen schräg. Wir erinnern uns, in der Antike bedeutet Sklaverei, dass es einem Mensch ein Ding wird. Der Besitzer kann es gebrauchen, verbrauchen, missbrauchen, entsorgen und dann ist vorbei. Und das will ein Bruder seinem kleinen Bruder antun? Da ist einige schräg gelaufen, oder? Das ist kein Löwe, das ist ein Schwein. Warum in aller Welt singen die im Himmel von diesem Juda? Ja, vielleicht ist ein Ausrutscher, sonst ist das ein cooler Typ, aber wir gucken mal ein Kapitel weiter, 1. Mose 38, Da wird eine Geschichte berichtet. Und gut, dass die Kinder alle raus sind. Das ist nicht für kein Kind in der Sabbatschulgeschichte. Da ist es so, dass, jetzt muss ich nochmal zurück. Die Geschichte entspannt sich weiter. Der Juda, der hat ziemlich viel Stress nach der Tragik, dass sie den Kleinen verkauft haben, kommt er nach Hause. Der Vater kriegt Depressionen, ist nicht zu trösten. Die anderen Brüder, die haben sich aber eine Lüge verstrickt. Es entsteht so viel Misstrauen und Unruhe in der Familie, dass Juda abhaut. Der wohnt bei den Ausländern, bei den Kananitern weit weg, nimmt sich da eine Frau, lebt da mit seinen Freunden ein wildes Leben. Er kriegt Kinder, zwei seiner Söhne sterben, die sind verheiratet. Katastrophale Geschichte. Und es kommt dazu, dass er seiner Schwiegertochter ein Versprechen gegeben hat. Diese Schwiegertochter merkt, dieses Versprechen wird nicht eingehalten. Und um ihr zu ihrem Recht zu kommen, da greift sie zu einer List. Sie kennt die schlechten Gewohnheiten ihres Schwiegervaters Juda. Denn der geht öfter mal zu Prostituierten. Und weil sie das weiß, verkleidet sie sich wie eine, um zu ihrem Recht zu kommen. Die Geschichte ist noch komplexer, können wir jetzt nicht alles durchgehen. Und Juda sah die Tamar, seine Schwiegertochter, und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte, auf, lass mich zu dir eingehen. Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Was sind das für gruselige Geschichten? Ja? Was ist da los? Haben die im Himmel ihren moralischen Kompass verloren, dass sie so einen Typen, kein Löwe, ein Schwein, dass sie den da besingen müssen und anstatt dem Namen Jesus zu gebrauchen, lieber vom Löwen aus dem Stamm Juda sprechen? Da ist doch irgendwas völlig durcheinander geraten, oder nicht? Was haben die denn da oben im Himmel für ein Problem? Aber, und ihr ahnt, was ich sagen möchte, dieses Buch hier spricht von Familie, egal ob biologisch oder geistlich, so wie sie ist. Und da ist leider viel Schwieriges dran. Die Bibel nennt es Sünde. Und unser Leben auch hier, im Hier und Jetzt und auch unsere Gemeinden hier und jetzt, sie haben ein hohes Ideal, aber leider scheitern wir immer wieder an unseren Idealen. Und unser Leben und unsere Familien, die haben immer wieder mit Problemen und Sünde zu tun. Wir wünschen uns, geistliche Löwen zu sein und finden oft heraus, dass wir Schweine sind. Wie gehen wir damit um? Und die gute Nachricht ist, dass dieses Buch, obwohl es ungeschminkt die Realität beschreibt, auch davon redet, dass es einen Gott gibt, der Menschen verändern kann. Dass es einen Gott gibt, der Veränderung möglich macht. Der, egal wie kaputt deine Familie, egal wie kaputt dein Leben, egal wie kaputt deine Gemeinde ist, dass er da Heilung schenken kann. Erlösung, Errettung. Wir glauben durch Jesus Christus, aber dieser allmächtige Gott, der kann es und will es auch für dich immer wieder tun. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist das, worüber wir Woche für Woche nachdenken und worüber wir sprechen. Dass aus Schweinen Löwen werden können. Dass sich Dinge verändern. Und so hat sich auch im Leben von Juda etwas verändert und wir wissen nicht genau, was passiert. Die Bibel, die schweigt ein Stück weit darüber, wie es passiert ist. Aber dieser Jude erlebt eine Lebensveränderung, eine Bekehrung. Aus diesem Schwein wird ein Löwe und es wird spätestens dann deutlich, und sorry nochmal für die, die die Geschichte nicht so kennen, einige Zeit später, dieses Chaos, was da angerichtet worden ist in dieser Familie von diesem Jakob, wo auch der Jude einer der Söhne ist, das entspannt sich weiter. Sie geraten in eine Hungersnot und sie müssen Essen holen aus dem Nachbarland Ägypten. In Ägypten gibt es wundersamerweise Essen, denn es gibt da einen Hofbeamten beim Pharao, der durch göttliche Vorhersehung vorausgeplant hat, sodass Ägypten in der Zeit der Hungersnot gerüstet ist und genug Essen hat für sich selbst, aber auch für die Nachbarvölker. Was die Brüder von Josef, die jetzt dahin fahren, um Getreide zu kaufen, nicht wissen, ist, dass dieser Beamte Josef ist. Der kleine verkaufte Sklavenjunge, der sich durch wundersame Ereignisse hochgearbeitet hat zum höchsten Mann hinterm Pharao. Und sie begegnen ihrem Bruder, ohne ihn zu erkennen. Und er sieht sie und er erkennt sie sofort. Aber Josef gibt sich nicht sofort zu erkennen, sondern, und jetzt müsste man es nachlesen, er dreht die Geschichte ein paar Mal hin und her, sodass am Ende der Geschichte der leibliche Bruder von Josef, der Benjamin, der von der gleichen Frau kommt, das sind ja vier Frauen im Spiel, um diese Söhne zu zeugen, der seinen leiblichen Bruder Benjamin auf einmal in seiner Gewalt hat, unter dem Vorwand, dass er ein Dieb ist, und die anderen Brüder nach Hause schickt und sagt, geht mal nach Hause, den behalte ich als Sklaven, der muss büßen für seine Schuld, er hat ihm einen Diebstahl untergejubelt, und ihr könnt gehen. Und das ist jetzt ein spannender Moment. Die großen Brüder, die vor einigen Jahren noch ihren kleinen Bruder in die Sklaverei verkauft haben, haben jetzt wieder einen kleinen Bruder, auch noch von der Lieblingsfrau seines Vaters oder ihres Vaters, der kleine Bruder von Josef ist. Und wie reagieren sie jetzt an dieser gleichen, scheinbar gleichen Situation? Und das ist der große Moment von Juda. Juda, der vor einiger Zeit noch gesagt hat, komm, lass uns den verkaufen. Juda, der kein Problem hat, zu den Prostituierten zu gehen. Juda, der so allerhand auf dem Kerbholz hat, der sagt an dieser Stelle, zum Josef, den er nicht als solchen erkennt. Herr, ich habe bei meinem Vater Jakob die volle Verantwortung für den Jungen Benjamin übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hierbleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich denn ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mit ansehen. Wow. Das ist spannend. Veränderung ist möglich. Juda, dieser hartherzige, üble, knallharte Typ, er erreicht einen Punkt in seinem Leben, wo er eingesehen hat, dass all das Leid, was er verursacht hat, dass es Schuld war. Und er bekennt und er tut Buße und er erlebt eine Bekehrung. Und er erlebt nicht nur eine Bekehrung in seinem Herzen, sondern sie drückt sich heraus durch Taten, durch Worte. Und er sagt zu diesem Mann vom Pharao, hey, bevor du ihn versklavst, nimm lieber mein Leben. Bevor er drauf geht, geh lieber ich drauf. Und er, der vorher kein Problem damit hatte, andere zu opfern für sein eigenes Wohlergehen, der ist nun bereit, sich selber zu opfern für das Wohlergehen von anderen. Das ist die größte Lebensveränderung, die man erleben kann. Und da ist Juda. Und deshalb wird in der Himmelswelt noch jetzt über Juda gesungen, weil aus diesem Schwein ein Löwe geworden ist. Und weil sich Jesus nicht schämt, so einen Vorfahren zu haben, sondern stolz darauf ist, dass er diese Veränderung erlebt hat. Veränderung ist möglich. Und das Besondere vielleicht an dieser Geschichte und warum im Himmel darüber gesungen wird, ist die Tatsache, dass das, was bei Juda und Benjamin in dieser konkreten Geschichte passiert, sich einige hundert Jahre später prophetisch in Jesus Christus erfüllt. Denn so wie der große Bruder Juda für seinen kleinen Bruder Benjamin bereit war, in die Sklaverei zu gehen, so ist einige hundert Jahre später Jesus, unser großer Bruder, der Erstgeborene vom Vater, bereit für seine kleinen Geschwister, uns, dich und mich, die wir hier sitzen, in die Sklaverei der Sünde und des Todes zu gehen und für uns am Kreuz von Golgatha zu sterben. So wie Juda und Benjamin es vorherschatten, findet es in Jesus einige Jahrhunderte später statt. Und das ist diese große, diese weltumspannende Heilsgeschichte, die in Jesus Christus ihren Ausgangspunkt hat. Jesus hat uns alle erlöst, so wie Juda damals seinen kleinen Bruder Benjamin erlösen wollte. Das ist das, was wir glauben dürfen. Und deshalb ist Veränderung möglich. Nochmal zurück zum Thema Familie, biologische und geistliche, in denen wir auch alle irgendwie drin stecken. Da gibt es so allerhand Probleme, ja, müssen wir zugeben. Aber es gibt Heilung, es gibt Veränderung, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und in der Bibel, da lesen wir auch eine ganze Menge praktische Tipps, wie das gelingen kann. Und der Paulus, einer, der ganz stark an diesen Jesus geglaubt hat, der hat viel mit Gemeinden zu tun. Er baut nämlich im damaligen Europa, im Mittelmeerraum oder im ganzen Mittelmeerraum Gemeinden auf. Und das Spannende ist, diese geistlichen Familien, die er da in die Welt setzt und auf eine Art und Weise, das war explosiv, das war unglaublich. Obwohl das alles so geistgeführt und wunderbar war, gab es da auch viele Probleme. Lest nur mal den Korintherbrief, da stellt ihr fest, dass da richtig Chaos war. Und Paulus, der an das Konzept Gemeinde, geistliche Familie glaubt, der ringt aber auch in den Briefen immer wieder damit, um zu versuchen, dass geistliche Gemeinschaft in Gemeinden möglich ist und möglich bleibt. Und er schreibt den Philippern: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenhaltet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. So einfach und doch so schwer. Regeln für unser Miteinander, damit Familie, damit Gemeinde gelingen kann. Und ich greife nur mal eine Sache raus. Seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Tue ich mich schwer, aber das könnte ein Schlüssel sein. Einfach mal ein bisschen weniger auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen und ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse des anderen. Okay, es gibt 10% der Weltbevölkerung, die haben ein Helfersyndrom. Da darf man dann das nicht empfehlen, weil da machen die sich noch mehr kaputt. Aber wenn ihr zu den 90% gehört, zu denen auch ich gehöre, dann ist das ein echt guter Tipp. Einfach mal ein bisschen sich zurücknehmen und einfach mal den anderen ein bisschen größer machen. Das hilft. Das macht Gemeinde möglich. Und all das, was hier steht, das hat der Paulus ja nicht nur eingefordert, sondern das hat er selber gelebt. Und nicht nur er hat es gelebt, sondern er verweist, und das sind direkt die anschließenden Verse, auch auf den, der es uns vorgelebt hat und dem wir nachfolgen wollen. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Jesus erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen, Jesus, sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Gott verlangt nichts von uns, was er nicht selber bereit war zu geben. Und Gott wünscht sich, dass wir, so wie er, konstruktiver Teil einer Familie, einer geistlichen Familie sind, damit diese Welt ein bisschen besser wird. Das ist der Auftrag, den wir so als Gemeinde, als Christen, als Nachfolger Jesu haben. Wir wollen so sein wie Jesus. Wir möchten ihm ähnlicher werden, möchten uns, so wie er sich von seinem Vater hat gebrauchen lassen, von ihm gebrauchen lassen, damit wir ein konstruktiver, ein positiver Teil in unseren kaputten Familien sind. Und es lohnt sich, nicht diesen Gedanken aufzugeben. Und es lohnt sich daran zu glauben, dass aus Schweinen Löwen werden können. Denn ja, manchmal haben wir echt auch schwierige Themen, die wir bearbeiten müssen. Und manches lässt sich vielleicht auch nicht immer so lösen, wie wir es uns wünschen. Aber doch, Veränderung ist möglich. Gebet hat Kraft. Dinge können besser werden. Und wir dürfen daran glauben und dafür arbeiten. Eine letzte Erfahrung, dann sind wir fertig für heute Morgen. Ich komme aus meine Familie ist eine sehr nette Familie, kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe viel Gutes erleben dürfen und das ist gut so. Auch wenn es natürlich Dinge gibt, die man immer mal wieder aufarbeiten muss. Und auch das haben wir dann, als wir erwachsen waren, in verschiedenen Gesprächen getan. Aber eine Sache fällt mir ein, dass ich als Teenager ein fürchterlich rebellischer junger Mann war. Das war so mal zwischen 13 und 16 habe ich es geschafft, mich jeden Tag mit meiner Mutter zu streiten, auch wenn es eigentlich gar keinen Grund gab. Ich meine, ich komme noch aus einer Familie, wo es zu Hause mittags immer was Warmes zu essen gab. Meine Mama hat auf uns gewartet, wenn wir aus der Schule kamen und so. Und trotzdem habe ich immer irgendwie einen Grund gehabt, mit ihr zu streiten. Ich bewundere meine Mutter, wie sie mit mir umgegangen ist. Manchmal ist sie natürlich auch rausgeflippt und da habe ich immer gehofft, und das wollte ich auch, haben wir uns die Kante gegeben. Aber so viel mit Geduld und Liebe zu tragen, das war schon wirklich bewundernswert. Ja? Teenager brauchen das, sie müssen eigene Persönlichkeit werden. Wir wissen, entwicklungspsychologisch ist es gut, dass Eltern und Kinder diese Kämpfe austragen. Also für die, die noch drin sind, viel Erfolg. Aber genau, das war so meine Situation. Was ich damit sagen möchte, ist, für meine Mutter muss es die Hölle gewesen sein. Und ich war, glaube ich, ziemlich unausstehlich. Und das nicht nur einen Tag oder eine Woche, sondern jahrelang. Aber es gab den Moment, der alles verändert hat. Davon möchte ich euch erzählen. Es war eines Morgens, ich bin aufgewacht und stelle fest, mit einem Blick auf die Uhr, ich hätte schon längst in der Schule sein müssen. Normalerweise hätte meine Mutter mich kurz vor knapp geweckt, dass ich es noch schaffe. Meine Mutter hat mich nicht geweckt, sie hat versagt, ich hatte schon wieder Wut. Und gehe aus meinem Zimmer und merke, irgendwas stimmt nicht. Die Türen stehen auf, irgendwie voll komisch. Und da sehe ich meinen Vater, wie er durch die Wohnung läuft, kreideweißes Gesicht, völlig durch den Wind, der ist total durch. Ich sage, Papa, was ist los? Ja, Mama ist im Krankenhaus, Not-OP, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ich hole noch ein paar Sachen. Geh du mal zur Schule, wir sehen uns heute Mittag. Wie was? Ja, ich sollte zur Schule gehen. Ich bin zur Schule gegangen, ja, aber habe nichts mitbekommen. Ich war völlig durch den Wind. Mama, Not-OP, wir wissen nicht, wie es ausgeht, Krankenhaus. Ich war fertig. Und ich komme nach Hause, ich bin völlig aufgewühlt. Da sehe ich meinen Vater, wie in der Küche steht. Und das ist schon, wer meine Familie kennt, ist schon ein bisschen komisch, mein Vater in der Küche so. Und da steht er da und er schält Kartoffeln. So. Und ich habe gemerkt, der steht völlig neben sich. Der konnte eh schon keine Kartoffel schälen, aber das, was da rauskam, war wirklich erbärmlich so. Der stand da und ich sag, Papa, was machst du da? Und er guckt mich an und ich sehe so die Verzweiflung in seinen Augen und die Überforderung und die Hilflosigkeit. Und da sagt er, ich muss doch für euch sorgen. Das war der Moment, wo ich war zwar klein und habe nicht viel begriffen, aber ich habe begriffen, dass wenn meine Mama stirbt, wir als Familie untergehen. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Diese Hilflosigkeit und Überforderung in den Augen meines Vaters zu sehen, das hat mich weggehauen. Und es war dann so einer der Momente, die man nicht vergisst. Meine Schwester war da noch da und wir haben in der Küche gebetet, unter Tränen als Familie, und haben gebetet, lieber Gott, bitte mach, dass Mama überlebt. Die gute Nachricht ist, Gott hat unser Gebet gehört und meine Mutter lebt und lebt auch heute noch. Aber von dem Moment an war alles anders. Wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, haben wir nicht mehr gestritten. Wenn man begreift, wie wertvoll und zerbrechlich Familie ist, dann hört der rebellische Teenagergeist auf. Dann bringe ich mich ein. Dann gebe ich mein Bestes, damit Gemeinschaft gelingt, damit Familie gelingt. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns. Weil ich das manchmal auch erlebe, dass wir manchmal mit so viel Negativität und so viel Aggression und so viel Frustration manchmal auch versuchen, geistliche Familie zu sein, dass wir uns das von Gott nehmen lassen und begreifen, wie wertvoll und zerbrechlich auch diese geistliche Familie ist, die wir versuchen zu sein. Und ja, es ist schwierig. Und ja, wir müssen einander aushalten. Und ja, wir passen nicht wirklich zusammen. Aber durch Jesus Christus können wir eine Familie sein. Und durch Jesus Christus halten wir es aus, dass wir so unterschiedlich sind und so viele unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und durch Jesus Christus kann deine Familie, deine biologische, aber auch deine geistliche hier, kann gelingen und was ganz Wertvolles sein. Und deshalb wünsche ich mir das, dass wir diesen rebellischen Geist abgeben, dass wir uns von Gott einen Geist des Friedens schenken lassen, dass wir Familie bauen, weil Familie wertvoll ist, dass wir investieren in unsere biologische Familie, aber auch in unsere geistliche Familie, weil es das Wichtigste und das Schönste ist, was wir in dieser Welt erleben können, wenn es funktioniert. Weil es der Ort ist, der uns fördert, der uns herausfordert, der uns befähigt und frei macht und motiviert und die Nähe und die Annahme schenkt, nach der wir uns alle sehen. Und ich wünsche das euch als Gemeinde Bensheim. Ihr seid eine wunderbare Gemeinde. Aber auch hier gibt es bestimmt irgendwelche Herausforderungen, die wir lösen können. Wir dürfen erleben, dass manche Schweinerei, die wir unter den Teppich schieben, dass wir sie bewältigen und bearbeiten können und dass wir siegreicher vorgehen können, wie der Löwe aus Juda. Und dass Gott wirklich aus uns, die wir manchmal mit unseren Schweinereien echt Probleme haben, geistliche Löwen macht zu seiner Ehre. Das wünsche ich uns. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir haben es gesungen, wir möchten näher hin zu dir. Deshalb sind wir hier, deshalb besuchen wir Gottesdienste, deshalb setzen wir uns dieser Gemeinschaft aus. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns schenkst zu begreifen, wie wertvoll und kostbar das ist, was wir versuchen, hier gemeinsam zu sein. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist manchmal auch unbequem. Aber es lohnt sich, daran zu glauben und daran zu arbeiten, dass geistliche Familie der Ort ist, der sein soll. Nämlich ein Ort der Annahme, der Liebe, der Wertschätzung, dass wir hier unsere Gaben und Fähigkeiten entdecken und entwickeln und entfalten können, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine und große Dinge in dieser Welt für dich bewirken können. Herr, schenk, dass wir diesen Gedanken nicht loslassen, dass wir daran festhalten, dass du deine Gemeinde gerufen hast, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ich möchte dich deshalb bitten, Herr, segne diese Gemeinde hier in Bensheim, jeden, der dazugehört, alle, die wir heute hier sind, dass wir gemeinsam uns mit dir auf den Weg machen, um für dein Reich einen Unterschied zu machen. Dass viele Menschen dich kennenlernen dürfen, so wie du wirklich bist. Dass sie Liebe erfahren, auch durch uns. Und dass wir Wunder erleben, gemeinsam mit dir, zu deiner Ehre. Das bitte ich, Herr Jesus. Amen.